Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Es ist der 2. Dezember 2025 und mir gegenüber sitzt Helmut Lachemann, der Komponist Helmut Lachemann. Ich begrüße dich herzlich. Wie geht's dir?
Ich kann nicht besser klagen. Mir geht's gut. Wirklich. Ich habe Glück. Ja.
Heute Abend findet eine Aufführung statt, ein Happy New Year's Konzert, eine Art Werkstattkonzert, die das Ensemble Modern durchführt. Und wir führen dort ein Werk auf, das nennt sich Mouvement, vor der Erstarrung. Ein Werk, das seine Uraufführung 1984 in Paris erlebte und die deutsche Erstaufführung wurde durch das Ensemble Modern bewerkstelligt. Was war vor Mouvement? Was kam danach? In welcher Zeit muss man dieses Stück denken, Mouvement? Was ist da passiert? Was war die Aufgabe? Was waren deine Überlegungen?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass dem vorausging 1983. Also ich muss mit größeren Abständen, ich kann nicht jede Woche was komponieren. Ja. 1983 war die Uraufführung meines Tuba-Konzertes. Und das war in Saarbrücken. Und das war das Jahr, in dem ich mich nach 12 Jahren mit meinem früheren Lehrer Luigi Nono, also nach 12 Jahren Funkstille zwischen uns, wir hatten eine unheimliche scharfe Auseinandersetzung 1971, wo wir wieder zusammengefunden haben. Und ich glaube, wir waren beide glücklich darüber. Und in der Zeit, da gab es schon diesen Auftrag von Ensemble Inter Contemporain, die ich auch ein bisschen kannte und so. Und jetzt natürlich, ich musste mir überlegen, dieses Ensemble war total programmiert auf die Spieltechniken, die was mit Pierre Boulez zu tun haben. Also diese ganze Praxis, die ich schon viel früher bei mir angefangen hatte, 1969, das, was ich dann später musikkonkret instrumental genannt habe, das heißt, man hört dann, ich kontrolliere nicht zwölftönige Dinge oder so, sondern ich kontrolliere die Energie der Klänge und stufe die ab, wie wenn es eine Reihe wäre. Das habe ich bis dahin, glaube ich, an einem kleineren Ensemble noch nicht probiert. Entweder ein Solisten, also es gibt ein Cello-Solo-Stück, es gibt ein Klarinetten-Solo-Stück, es gibt ein Klavier, Guero, diese Sachen. Und das war jetzt mal einfach, mich sowohl in diese fremde Landschaft der Boulezianer, wie ich damals empfunden habe, reinzufinden. Und die hatten dann auch entsprechende Probleme damit. Sagen wir mal so, ja. Also der Schlagzeuger Pierre Francais Bauer, c'est injouable, ist unspielbar. Ja. Also es war für diese Leute mindestens so sehr ein Abenteuer wie für mich. Und es ging gut und ich glaube, die Aufführung mit dem Ensemble Modern, die war wenige Tage, wenn nicht unmittelbar danach.
Wir waren ja damals ein junges Ensemble, gerade mal 5 Jahre alt. Und ich muss zugeben, es war für uns auch eine Herausforderung. Und interessanterweise, wir hatten ja gestern eine Probe, habe ich gemerkt, es ist immer noch eine Herausforderung. Und ich bin tatsächlich jetzt so weit, das mal alles neu zu durchdenken, was auch eigentlich eine Forderung von dir ist, wenn ich dich so richtig verstehe. Immer wieder die Entstehung von Farben, die Entstehung von Abläufen, das Verstehen von Zusammenhängen neu zu hinterfragen, neu zu studieren und sich diesem Prozess des Lernens auszusetzen. Und dieses Stück, du hast uns kennengelernt, du warst plötzlich konfrontiert mit irgendwie 25- bis 28-jährigen Musikern, die in täglicher Arbeit dieses Werk einstudiert haben. Und zugegebenermaßen war das für uns, es war aufregend, wir waren irgendwie neugierig. Und aber trotzdem haben wir dann auch am Rande festgestellt, ich glaube, es gab Überlegungen von dir, sogar das Stück nochmal zurückzuziehen oder zu überlegen, was hat es damit auf sich?
Ja, klar. Ich meine, ich war vorhin mit dem Ensemble Modern zusammen in Buenos Aires und anschließend in Santiago, Chile. Das war mit dem A, da waren es nur zwei oder drei Musiker. Das war die Sabine Pfeiffer als Cellistin. Das gab die Monika Moldenhauer. Und der Flötist war, glaube ich, der
Dietmar.
Der Dietmar, ja. Das war diese erste Zusammenteil. Und das war natürlich für mich unglaublich zugleich ermutigend. Denn sowohl die Sabine wie der Dietmar, die haben das voll dahinter gestanden und mussten auch vielleicht Dinge machen, die nicht so oft oder nie vorher vorgekommen sind. Und dann ist eben, ich wollte nicht von dieser Praxis abweichen, im Gegenteil, die wollte ich noch entwickeln, weiterfinden. Und ich erinnere mich genau daran, dass ich so deprimiert war, als ich diese analen Rhythmen gehört habe, denn das gehörte eigentlich nicht so der Praxis, der aus der Darmstadt-Schule kommt, das ist so diggede, 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 diggede. Das war eigentlich ein Zitat aus der Oper Donna Diana von Reznicek. Das kam immer als Signal. Damals kam jeden Mittwoch in der amerikanischen Besatzungszone ein Sinfoniekonzert. Das wurde angekündigt mit Donna Diana von Reznicek.
Welches Jahr? Von welchem Jahr sprichst du jetzt?
Ja, eben bevor in der Zeit, dass ich das komponiert habe. Ich weiß nicht, wann das anfing.
Ach so, okay, ja.
Also nach dem Krieg gab es eben irgendwann auch mal sogar Sinfoniekonzerte von amerikanischen Musikern. Und das war für mich immer jedes Mal eine Möglichkeit, das zu erleben. Ja, das habe ich mir nie entgehen lassen. Und das spukte entweder in mir, das heißt, ich habe etwas wieder zugelassen, was eigentlich aus dieser strengen damals seriellen oder fast serialistischen Praxis total obsolet war. Also ein Rhythmus. Melodie, Harmonie, Rhythmus war ja irgendwie obsolet. Das macht man nicht mehr. Ja. Das gehört zum bürgerlichen Denken. Also mein Lehrer Luigi Nono, der hat das viel früher gemacht, als er noch so García Lorca, spanische Musik, und dann war er auch total starr. Das war punktuell. Und aus der Schule bin ich gekommen und aus der Schule musste ich mich unbedingt befreien. So wie man irgendwann, ich wiederhole mich ein bisschen, seinen Vater umbringen muss, um ihn wieder lieben zu können, um ihn erst recht lieben zu können. Und ich musste aus dieser ganzen Praxis nicht Darmstadt, sondern von Venedig, damals mit Luigi Nono, musste ich raus.
Kannst du diesen Punkt des Widerstandes erkennen? Wo kam das Bedürfnis genau her? Welches Misstrauen hast du dir oder dem Prozess gegenüber gehabt?
Zum einen eigentlich, ich weiß nicht, ob ich mich immer da selbst gerecht werde, zum einen, dass ich wirklich, weißt du, überall, wo ich mich in einer richtigen, für mich wichtigen Art von neuer Orientierung befand, das war wie eine fast strenge Schule. Also das war strenger als der Kontrapunkt bei meinen früheren Lehrern, bei Luigi Nono, wo eben Melodie, Harmonie, Rhythmus obsolet ist. Sowas macht man nicht mehr. Das ist ein Rückfall. Und wir haben ja endlich nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt diese ganze Zeit hinter uns. Also zu meiner Kindheit wurde noch die Fünfte von Beethoven benutzt als Mittel der Wehrmachtertüchtigung und so. Also dieser ganze muss raus. Wir müssen den Musikbegriff ganz neu definieren. Und da hat der Rhythmus im alten Sinn war da einfach gehört er nicht dazu. Und aber dann eben, das war Darmstadt 1957 und das Schiff habe ich geschrieben in den 80er Jahren. Also um die 20 Jahre später oder 15 Jahre später. Und da sagte ich, wenn mir etwas verboten wird, dann muss ich einen Grund finden, es zu machen. Irgendein Vorwand, der mich wieder, also ich will jetzt nicht weiter schreckliche Vergleiche anziehen, aber ein frommer Mensch, der nicht mal anständig gesündigt hat, dem glaube ich nicht, sagen wir mal so. Es war eine Art von bewusstem Ausbrechen aus einem empfundenen Gefängnis.
Hast du das nochmal wiederholt in anderen Werken? Weil dieser schnelle Teil, dieser, ich weiß gar nicht, wie man ihn, dieser rasende, diese Raserei, ist die einmalig? Oder ja, ich habe das Gefühl, es gibt es auch eigentlich in vielen dann ja, immer
also
wieder.
Das
in,
kam
diese
schon.
Raserei sozusagen als.
Ja, Raserei. Raserei kann auch eine Flucht sein. Natürlich, ja. Also, nein, diese Raserei war ein Teil. Ich habe immer noch, ich bin eigentlich bis heute noch ein serieller Komponist geblieben, aber nicht seriell im Sinne von Tonhöhen oder von Rhythmen, sondern zum Beispiel in einem Stück wie Pression, der auch dann in Mouvement eine Rolle spielt, eine Reihe von verschiedenen Druckverhältnissen, von brutalem Pressen bis zum sanften, zärtlichen Streicheln, ja, sozusagen. Da kann man eine Skala, dann habe ich eine Art Klaviatur, auf der kann ich spielen. Und jetzt auch hier, es gibt, glaube ich, kaum Quintolen im Mouvement. Ich habe wieder die alten, also es ist wie Haydn, hätte ich fast gesagt. Ja. Es ist rhythmisch-tänzerisch und die Dinge, die sind ja schon eigentlich scheinbar bekannt, aber sie werden jetzt neu beleuchtet. Für mich war nie es ein Problem, neue Klänge zu finden, sondern neue Kontexte. Und wenn man neue Kontexte nochmal in einen vertrauten einen vertrauten Raum nochmal reinstellt, dann klingen Dinge, die wir schon kennen zu glauben, ganz neu. Es gibt in Mouvement einen richtigen G-Dur-Dreiklang. Es gab, ich war damals, oder bin es immer noch, befreundet mit Nikolaus Ahuber. Der hat relativ früh in der Zeit Oktaven gewagt, sozusagen. Das war alles, da kann man sich dabei ganz kühn vor, ja. Und eben periodische Rhythmen und zum Teil auch wieder zu den Dissonanzen gehört auch der Dur-Dreiklang. Der Begriff Dissonanz hebt sich jetzt auf. Das ist nicht mehr der Dur-Dreiklang mit Funktion, da gibt es keine Tonika, Dominante, sondern es ist ein Klangereignis. Und an dem ist viel wichtiger, mit welcher Energie, ob der geknallt wird oder ob der gestrichen wird oder ob das ein Flageolettklang und in welcher Lage das liegt. Das sind jetzt alles Eigenschaften, die sind genauso wichtig wie eine konsonante Erinnerung, die man dabei möglichst kurz auch spürt. In dem Sinne also bin ich eigentlich einfach an den Weg weitergegangen. Aber ich musste eben das sozusagen, Anführungszeichen, gegen eine französische Praxis versuchen durchzusetzen. Und das war nachher rein aufführungsprobentechnisch nicht so einfach. Also da gab es einige, die haben das als eine Zumutung empfunden und einen Rückfall zum Teil auch, ja. Und da war die, was du eben erwähnt hast, ich war damals, heute rede ich da so selbstsicher daher, aber ich hatte wirklich fast Angst vor der eigenen Courage. Und dann, damals habe ich gesagt, ich will das Stück nicht aufführen. Ich will das zurückziehen. Nicht,
ja, ich weiß, du warst ja die ganze Woche da damals.
Bonndorf. Bonndorf war das.
Ja, ja. Wir haben sehr lange an dem Stück geprobt, du warst immer da. Und was für mich auch absolut faszinierend war, so nah bei dir sein zu dürfen und auch diese Überlegung mitzubekommen. Ich meine, ich stand da und habe versucht, erstmal das irgendwie richtig, einigermaßen richtig zu spielen. Und dann steht ein Komponist neben mir und sagt, ja, ich weiß noch nicht. Und eigentlich misstraue ich ja auch der Komposition. Und wir haben gedacht, wir müssen dem helfen. Vielleicht können wir was an der Balance machen. Spielen wir zu laut? Spielen wir zu schnell? Spielen wir zu ordinär? Spielen wir zu leise? Was machen wir? Und also es war so ein kreativer Diskurs. Aber ich glaube auch fürs Ensemble einfach auch ein Geschenk, das Vertrauen von dir zu haben und sozusagen solche Überlegungen miterleben zu dürfen oder mitdenken, mitbegleiten zu dürfen. Und das ist, glaube ich, nach wie vor ist so ein unabdingbares Voraussetzung auch für Musizieren, diese Kontexte zu haben.
Also für mich ist es sowieso damals. Also damals habe ich ja weithin eher den Hass der Musiker auf das, was sie bei mir spielen müssen, empfunden, ja. Also ich nannte dann manche Stücke schon Allergie 1, weil ich eher den Hass gehört habe als meine Musik. Und jetzt war ich zusammen mit Leuten, auch in Frankreich auf eine andere Weise hatten die ihre Probleme damit. Und da habe ich eine unglaubliche Begeisterung, ist falsch gegriffen, Zuwendung zu dieser ganzen Praxis gespürt. Und dann habe ich damals, ich erinnere mich ziemlich glaube ich, genau an die Situation. Sie sagte, ich will das Stück zurückziehen. Und dann sagte irgendeiner von euch, also wenn du das so machst, müssen wir das respektieren. Aber dann darfst du es auch nicht in Paris uraufführen. Und ich weiß nicht, vielleicht kam da der Schwabe bei mir durch. Da wäre ein Kommissionshonorar damit flöten gegangen. Also das weiß ich nicht so genau. Im Moment unterstelle ich mir das mal so freundschaftlich.
Ja, okay.
Dass sie das, ja, ja. Da sagt er, also dann darauf zu verzichten, hätte er damals sowieso, glaube ich, nicht viel verdient. Aber nein, also jedenfalls, ich sagte dann, okay, also jetzt springst du von uns rein in das Wasser, was dir da unheimlich ist. Und dann gab es einen englischen Dirigenten, Klarinettisten, weiß nicht mehr. Und das wurde nachher in Köln, glaube ich, von euch gespielt.
Genau. Und heute Abend dirigiert Enno Poppe und wird auch mit dir über dieses Werk sprechen. Das ist heute. Darf ich einen Sprung machen zu einem Werk? Gut, ich bin Schlagzeuger, das ist auch so modern. Zu einem Werk, das du, glaube ich, in einem deiner letzten Interviews oder auch in dieser sehr schönen Dokumentation, die es jetzt über dich gibt auf der ARD, in der ARD, My Ways.
Ah ja,
klar. My Way or My Ways?
My Way. Das ist Frank Sinatra.
Ja, ja.
I did it my way.
My Way. Und da gibt es ein anderes Stück, auf das du dich einmal beziehst, das ist Interieur für Schlagzeug-Solo. Und da habe ich dich richtig verstanden, dass du erwähnt hast, dass dieses Stück auch, ich glaube, die Uraufführung war in Darmstadt und 1967, 68,
genau.
Dass es auch so ein bisschen ein Türöffner war? Oder wo bist du mit dem Stück angekommen? Was ist da passiert? Darf ich einmal von dir jetzt die wirkliche Historie dieses Werkes erfahren? Wie ist es entstanden? Was waren die Überlegungen? Weil man kennt so hier und da verschiedene Anekdoten über diese Entstehung des Werkes. Einmal die Historie von Interieur für Schlagzeug-Solo.
Also es gab vorher eine Komposition, die ich heute nicht mehr rauslasse. Die hieß Introversion. Es gibt zwei und die gehören einfach für mich dazu. Aber ich wollte sie nachher nicht mehr spielen lassen, weil da war so viel auch stilistischer Schmutz drin. Also nochmal bei Luis Nono studiert zu haben und nachher variable Formen, so fast unter dem indirekten Einfluss von John Cage zu machen, war ja auch schon schrecklich. Ja. Also ich war ja eigentlich, also Nono war nicht ein Gegner von Cage, aber seiner Epigonen. Und da waren drei Schlagzeuger. Da habe ich das verteilt. Das war ein Sextett. Eigentlich Schlagzeugharfe, drei Bläser, unter dem ich Klarinette, Trompete und Harmonium. Das war das dritte Bläserinstrument. Dann Saitenharfe und Kontrabass. Dann Schlagzeug. Und dieses war so kompliziert oder komplex und man hat seinen Raum verteilt. Und so haben wir es damals dann gespielt. In Darmstadt auch, wurde total verrissen natürlich. Und dann noch einmal kam es in Hannover und da hat es der Siegfried Fink mit zwei seiner Studenten gemacht. Und die haben das sehr gut gespielt, auf jeden Fall. Und da sagte der Siegfried Fink zu mir, ich möchte von dir mal ein Schlagzeug leihen. Siegfried Fink war Professor in Würzburg und ich wohne in München. Ich bin alle 14 Tage nach München, nach Würzburg gefahren. Da hat er das aufgebaut. Und da habe ich von ihm so viel gelernt, auch was die Möglichkeit der Wechsel, man muss ja das choreografisch durchdenken. Und dann kam eben, nachdem ich das geschafft hatte, die Frage, wer spielt Musik von Lachenmann? Damals, kein Mensch hatte Lust dazu. Und ich habe es in Darmstadt angeboten, ja, aber das muss dann der Christoph Kaskel machen. Siegfried Wink hat irgendwie eben das akzeptiert, sich damit abgefunden. Und dann habe ich das bei Sie, das habe ich auch bei Christoph Kaskel gewohnt. Und der hat ja, und wenn man das davon vertieft, er hat nie das Stück gespielt in den Proben. Er hat nur choreografisch überlegt. Hat dann das Marimba um 3 Zentimeter weiter nach rechts geschoben und so weiter. Ich wurde wahnsinnig. Und in der Generalprobe hat er das Stück nicht gespielt. Er hat nur angefangen und so. Und dann hat er es in der Uraufführung unglaublich gespielt. Ich glaube, auf der CD kann man noch einen kleinen Knall hören, das sind die Schweißtropfen, die ihm auf die Pauke gefallen sind. Und inzwischen, und aus diesem Stück eben, habe ich eine ganze Menge gelernt, einfach über die reine Praxis. Und vor allem war in diesen Stücken eben das, dass das Schlaginstrument eben auch ein Streichinstrument wurde. Also ich kannte den Zyklus von Stockhausen und das waren halt immer Schläge. Das war durchweg. Und ich fand das Moment des gestrichenen Klangs oder des durch wie auch immer geriebenen. Es gibt eine ganze Menge von Varianten der Traktur. Und da habe ich auf diese Weise mal den Begriff des Schlagzeugs auf meine Weise modifiziert. Und das hat den Christopher Kaskel auch gereizt, natürlich. Das war ein Glück. Übrigens, das hatte ich, glaube ich, auch rumgesprochen. Das habe ich viel später erfahren. Ein paar Monate vor mir hat es in Santa Fe in den USA der Michael Ranta schon uraufgeführt.
Vor der Aufführung in...
Natürlich, ja klar.
Wie kam er an das Material?
Das weiß ich selber noch nicht. Ich glaube, er hatte schon vorher Kontakt mit Christoph Kaskel. Ich habe ihn getroffen auf einer Straße in Darmstadt, da liefen wir uns entgegen. Und dann hat er das mir gesagt. Und er hat allerdings, er war Schüler von Harry Partsch. Das heißt, er hat ein Kontrabass-Marimba sich genommen, mit riesen Resonatoren. Es gab damals noch nicht die Cembal Antique bei ihm, er hat Pferdeglöckchen genommen. Die haben sich sehr locker das irgendwie eingerichtet. Und es hat viel langsamer gespielt. So. Aber immerhin, also es hat stattgefunden in irgendeiner leicht verzerrten Form, sagen wir. Und der Christ und der Michael Rander, der inzwischen nicht mehr so viel musiziert, aber er hat mir so viel, ich verdanke ihm auch dann nachher das Schlagzeugkonzert, er, und ich verdanke ihm seine Mitwirkung bei, wie heißt das, Trio Fluido natürlich, Marimba, und noch bei dem Stück Konstellation 1. Da waren 4 Schlagzeuger und er war derjenige, der die anderen auch motiviert hat. Also, und jetzt verkauft er in Köln Asia Sounds, ja. Also jedenfalls, das ist so die Geschichte von dem. Und insofern habe ich also mit dem Schlagzeug auch irgendwie, um eine Metapher mit der anderen missglückte, ich habe Blut geleckt, sozusagen. Ja.
Dieses Stück, wenn du einem Kompositionsschüler erläutern, wie würdest du beschreiben, wie ist das Stück notiert? Es ist ja nicht wirklich grafisch und es ist auch keine, wie nennt man das, ich bin kein Fachmann, lineare Notationsweise oder wie würdest du mit einem Wort sagen, wie ist es notiert?
Ja, einem Wort, das schaffe ich nicht. Ja. Ein Klavier hat einen Violinschlüssel, einen Bassschlüssel. Ich habe bestimmte Zeichnungen, wie man sieht, das sind die Becken, das ist der Tamtam, der Vibraphon. Da steht immer das links davor in breiten Lettern. Und dann und ich habe eine gewisse Anordnung probiert, je nachdem, welche Instrumente gerade eine Rolle spielen. Also wenn das Vibraphon allein mit Becken spielt, dann gibt es ein kleines Bildchen für das Becken oder für die Becken, wenn es mehrere sind. Und für das Violinschlüssel. Auf diese Weise ist es eigentlich ziemlich eindeutig, was zu tun ist. Es ist eben nachher wieder die Frage der Aufstellung. Und dann habe ich dann natürlich, das war auch das nicht Problem, es war der Spaß mit Christoph Kaskel, das war so ein liebevoller Pedant, hält sie nach oben, rechte Hand, hält sie nach unten, linke Hand. Ich habe das bei Messiaen, der schreibt, oh, mein Gauche mit Trois, jedes Mal MG, MD. Ich habe das einfach nur mit Notenhälsen gemacht. Und Kassel hat meine ganze Partitur durchgeforstet, wo er eben anders, als ich es mir vorgestellt hatte, das hat mit der linken, mit der rechten Hand spielt, hat umständlich, das hat wieder eine halbe Stunde gekostet, erstmal aus einer Schublade ein Kleberchen rausgezogen, draufgeklebt nach dem Stift und dann. Aber das gehört nicht
hierher. Das unfassbar ist ja auch bei dem Stück diese Anordnung von Mischklängen, die Mischungen, die entstehen, die Dämpftechniken, wann Instrumente rausgenommen werden, wie lang es. Und das war für die Zeit natürlich ein sehr einmaliges. Es zählt ja auch zu den ersten großen Werken für Schlagzeug Solo, die entstanden sind, gehört es auf jeden Fall in diese Kategorie hinein. In dem Zusammenhang, wir haben das vorhin mal kurz schon angesprochen, du hast vorhin den Namen erwähnt, Luigi Nono. Ich möchte mal so anfangen. Was ist ein guter Lehrer? Du bist ja selber, du warst ja selber lange, hast selber lange unterrichtet. Was ist ein Lehrer? Was ist Unterricht? Was könnte das sein und wann greift das?
Recht hast du, was ist das?
Was war es denn bei dir, als du das Bedürfnis hatte, zu einem Komponisten Kontakt aufzunehmen und zu sagen, ich möchte in eine Auseinandersetzung treten und wie soll die denn aussehen? Was hast du dir vorgestellt, beziehungsweise was waren die Fragen?
Also ich meine, zuvor war ich eben in Stuttgart Schüler, gar nicht für Komposition. Da war Johann Nepomuk David, noch vom alten Kontrapunkt, der war ein Freund von Karl Orff und der gehörte noch eben zu dieser Art von Komponisten, die andere Leute gemäßigte Moderne genannt haben nach dem Krieg. Ja. Es war immer noch irgendwo tonal, die Stücke hören erstens meistens mit irgendeinem tonalen Element auf und da raus. Und mein Lehrer oder mein Direktor der Musikhochschule, Hermann Reuter, hat uns noch bei der Innenmatrikulation gesagt, Melodie, Harmonie, Rhythmus, das sind die drei großen Stufen, denen ihr treu bleiben müsst. Und dann habe ich eben noch dauernd immer wieder Informationen über das gehört. Ich habe was in Darmstadt passiert und vor allem, ich habe natürlich auch Übertragungen von elektronischer Musik gehört. Von Nono gab es damals noch keine elektronische Musik, aber es gab eine Musik, die war in irgendeiner Form auf eine andere, völlig andere Weise expressiv, vielleicht auch mir ein bisschen unheimlich. Und die Musik auch von Stockhausen, also Gesang der Jünglinge, hat mich, ich wusste einfach, ich lebe in einer Welt und da gibt es noch ein paar andere Welten. Und wenn ich die nicht kenne, dann bleibe ich eingesperrt in diesem eigenen Bereich. Da hatte ich ein Stipendium, kam 1957 nach Darmstadt, da hat Stockhausen sowohl Boulez Structure analysiert für zwei Klaviere, ein totales mechanisches, sehr realistisches Prozess, was man heute mit dem Algorithmus, glaube ich, KI auch herstellen könnte. Und von Nono, Il Canto Sospeso, das war eben zugleich auch total konsequente, punktuelle Musik. Es waren Briefe, die Vertonung, oder Vertonung kann man nicht sagen, von Briefen von hingerichteten Partisanen. Und die Musik war auf eine gewisse Weise ausdruckslos. Aber ausdruckslos ist die größte Art von Ausdruck, die es gibt. Also die Dinge, die wirklich ans Herz gehen, man sagt nicht, mein Sohn ist gestorben, sagt man nicht ausdrucksvoll. Das, oder wie in Wozzeck, du, deine Mutter ist tot. Und bei aller punktuellen Praxis bei Nono, die Trompeten waren immer noch Fanfaren, wie bei Beethoven. Und die Pauken waren immer noch also wie bei Mozart und wie damals einfach, das war die alte Praxis. Es war eine Art Friedhof von Elementen, die ich kannte. Die waren alle noch einzeln express. Auch die Singstimme, die war irgendwie ausdrucksvoll. Es gibt dieses eine Stück, was immer noch in mir rumspuckt. Adio Mama. Tua figlia Lubka se ne va nella terra umida. Adio, Mama, deine Tochter Lubka geht in die feuchte Erde. Und da war die Singstimme zugleich ein semantisches Transportmittel, aber sie war auch sie war mit einer Stimme, sie war mit Atem neben der Flöte. Das heißt, sie war plötzlich ein Teil eines Instrumentariums, was gar nichts davon wusste, was da für ein Text ist. Dazu gehört auch zum Beispiel ein Glockenspiel, das ist ein Kinderinstrument. Und Celesta, die kenne ich aus Tschaikowskis Nussknacker-Suite. Ja. Jedenfalls in der Reihe und diese Art, dass diese Musik nicht einfach vergisst. Damals hat Stockhausen und andere haben geglaubt, wir können jetzt Tabula Rasa machen, Schluss mit dieser alten tonalen, diesem philharmonischen Gefängnis sozusagen, sondern raus und jetzt ein ganz anderer Begriff. Wir sprachen nicht mehr von Melodie, nicht mehr von Harmonie, wir sprachen von Parametern, von Struktur, von Dichte und so Sachen. Rein akustisch, vor allem jetzt auch unter dem Eindruck der elektronischen Musik, die ganz anderes Vokabular voraussetzte. Und das war mein, da habe ich sowohl mit Stockhausen, der war ziemlich seiner Sache sicher, aber Nono konnte zuhören damals. Und damals habe ich dann mir gewünscht, bei ihm studieren zu können. Und ich habe im gleichen Jahr kam von ihm dieses Stück Varianti, hat damals noch der Rudolf Kohlisch aus der alten Wiener Schule uraufgeführt mit dem, Dirigent, fantastischer Dirigent, Hans, egal, Name ist mir entglitten im Moment. Und das war ein totaler, da haben die sogenannten Avantgardisten Bu geschrien, ja. Und ich war begeistert und habe ihm geschrieben, gesagt, ich möchte, kann ich bei Ihnen studieren? Dann schrieb er mir zurück, nein, es geht nicht. Ich bin total beschäftigt mit meiner Familie und mit meiner Komposition. Hat mir aber eine unglaubliche Reihe von Ratschlägen gegeben und ich glaube, wo immer ich mal über Musik rede, benutze ich das. Er sagte, studieren Sie die Niederländer, aber nicht nur oberflächlich, sondern ganz genau. Studieren Sie Beethovens Eroica. Und dann kommt dieser Satz, den ich werde ich wahrscheinlich heute nochmal absolvieren müssen. Und schauen Sie, wie der Geist alles beherrscht. Das war für mich, mit damit laufe ich ja nicht. Oder spaziere ich immer noch herum. Musik, die den Menschen daran erinnert, dass er geistfähig ist. Das unterscheidet uns nämlich von anderen Kreaturen. Und das war für mich ausschlaggebend. Und dann war ich bei ihm und er hat wirklich gemeint, er war Kommunist, er war in der Resistenza und so weiter. Also er war total überzeugt, hat mich aber von Anfang an mit Religionen, du musst die Religion studieren, wie die immer wieder, jeder Mensch weiß, dass er sterben muss und so weiter, versucht er sich einen Sinn zu geben und das wird benutzt als Machtmittel, ob das nur die Kirche war oder in anderen Bereichen. Und er hat mir Messiaen zu studieren, Technik de mon langage, Dinge, die weit von ihm waren. Oder die Partituren von Boulez, die waren damals einander schon Spinnefeind. Boulez war für ihn, er schrieb mir einmal, du sollst nicht komponieren, also wenn ich einen Thriller schrieb, du bist doch nicht so ein Komponist wie am Hofkönig des Ludwig XIV., wo man Musik hörte, statt zu jagen, also Unterhaltungsmusik. Für ihn war die Musik von Berio oder von Boulez so dekorative Spaß. So. Total idiotisch. Also er war ungerecht, nicht nur einfach. Er war so verbissen damals. Und er hat mich praktisch sehr grausam gezwungen, alles abzuschaffen, was bei mir noch bei spontanen Formen darunter durchkam beim Komponieren. Ja. Also ich habe dann ein paar, das habe ich auch in diesem Film nachher gesagt. Ich ging rauf und sagte, ich wohnte ja im gleichen Haus in der letzten Hälfte des Studiums. Ich studiere lieber Germanistik oder Mathematik oder sowas. Ich bin kein Komponist. Alles, was ich mache, sind bürgerliche Reste. Und dann hat er gesagt, na, warte mal ein bisschen ab. Ja. Dann habe ich den Spieß umgedreht. Und ich sagte, wenn du einen einzigen Ton von der Trompete schreibst, ist schon bürgerliches. Also der Lehrer, ich habe gelernt, man muss seinen Lehrer in irgendeiner Form umbringen. Und dann kennst du ihn, man muss auch seinen Vater umbringen, um ihn wirklich lieben zu können. Wir müssen raus. Jede Geborgenheit ist zugleich ein Gefängnis. Eine Familie ist, ich bin aufgewachsen in einem evangelischen Pfarrhaus. Wir waren dort, wir haben musiziert, wir haben gebetet, wir haben Weihnachten gefeiert und wir waren 8 Kinder und waren gehorsam oder ungehorsam, wie immer alle Leute. Ja. Und ich musste raus. Und zum Beispiel Venedig war für mich ein Sprung raus. Und ich musste eben auch aus Nonos Umgebung wieder raus. Ich bin dann zu Stockhausen gegangen. Also das ist für mich, also ein Lehrer, ich glaube, ich war viel netter zu meinen Studenten als Luigi Nono.
Wie würdest du das beschreiben, deinen Unterrichtsstil? Wenn ich dich richtig verstehe, würde ich das mal unter dem Bild sehen, dass ein Lehrer auf jeden Fall jemand ist, der Türen öffnet, durch die aber du selber hindurchgehen musst, beziehungsweise du hast auch die Verpflichtung als Schüler, das Interesse zu formulieren oder ein Bedürfnis danach zu haben, etwas erfahren zu wollen. Und wenn der Lehrer dann Türen öffnet, die irgendwie auch sperrig sein können oder es kann schmerzhaft sein, da durchzugehen, ist das vielleicht ein Vorgang, der gutes Lernen ermöglicht? Oder was könnte
es? Also ich kann keine Lehrer ausbilden. In Komposition schon gar nicht. Vielleicht dann schon eher in Fahrschule. Also, da weiß man, wo da ist Gang und da ist die Bremse und so weiter. Und dann lernt man, da macht man den Führerschein. Und es gibt Leute, die glauben, sie können komponieren, studieren wie die Fahrprüfung. Und dann wissen sie, wie Musik geht und jetzt fahren sie dann den Rest ihres Lebens mit ihrem Fahrzeug immer wieder woanders rum. Aber wenn schon ein Fahrzeug, muss das Fahrzeug zu kaputt gefahren werden, es muss zerstört werden. Ja. Und man muss sein eigenes Fahrzeug bauen. Bei Nuno war so, er war im Grunde auf eine gewisse Weise provozierend und er war natürlich total mit sich selber im Kampf. Er hat damals ein einziges Stück geschrieben, das war die Gioia Polacco. Und was ich erlebt habe bei ihm, das war für mich auch ganz wichtig. Venedig damals, da gab es keine neue Musik. Da gab es Teatro La Fenice, die haben dann Lucia di Lammermoor oder Donizetti irgendwas gespielt. Oder es gab Benedetto Marcello, die haben alte Musik, Gabrieli und sowas. Nuno saß da in Giudecca, ging an der Lagune und schrieb Noten und ich weiß, er hat keinen von den Tönen selber gehört. Da gab es ein Stück, Chori di Didone, 8 Soprane, 8 Altstimmen, 8 Tenöre, 8 Bässe, 8 Becken, 4 Tamtams. Also alle Soprane mit dem dritten Becken, die Altstimmen mit 2 Tamtams. Eine Zuordnung immer wieder anders, total verschieden. Und dann kam die Probe. Nicht bei diesem Stück, aber bei dem Diario Polacco, was er in meiner Zeit geschrieben hat. Da war ich dabei, da hat Moderna dirigiert in Darmstadt. In der Stadthalle. Und da saß er da. Er war total schockiert vom Resultat. Und das hat mir gefallen. Und daher kommt immer dann mein alter Spruch. Ein Komponist, der genau weiß, was er will, der will doch nur, was er weiß. Reicht nicht. Er muss über seinen eigenen Horizont rausfinden. Und eigentlich, deshalb schreibe ich auch nicht so viele Musik wie Komponisten, die schon einen gewissen Schwung drin haben, um viele Stücke damit zu schreiben. Wolfgang Riem, den ich total verehre und der jedes seiner Stücke kennt. Nicht irgendwie so, jedenfalls, das ist eine Freundschaft, die aus dieser Neid oder dieser Art von Gegenüber resultiert. Ich versuche halt bei jedem Stück nochmal aus meinem Horizont in irgendeiner Form rauszufinden. Also, für mich war immer als der Titel von Morton Feldman, The Viola in My Life. Also das Schlagzeug in my life oder das Vibraphon in my life oder das Klavier oder was auch immer. Und dann, es gibt ja kein Stück, wo ich nachher mit dem gleichen, ich kann nicht nochmal Movement Nummer 2 schreiben. Wenn, dann muss es eine völlig andere Welt werden. Ja. Vielleicht mit den gleichen Instrumenten, aber dann haben die eine völlig an. Das Klavier ist ja bei Chopin ein völlig anderes Gerät als bei Bach oder als bei Scriabin. Oder als bei Beethoven. Das ist, also wenn ich in den Saal komme und da ist ein Klavierabend mit Chopin, da sieht das Klavier irgendwie anders aus. Es ist ein anderes Tier, als wenn da Bachs Fugen gespielt werden, von Andras Schiff. So, ja. Also dieses Moment, das Instrument, ich habe auch diese Solo-Stücke, ein Cello, ich habe einmal ein Stück für Cello allein geschrieben. Ich werde nie wieder das nochmal machen. Das heißt, das ist ja Shallow in my life. Natürlich, my life ist ja ziemlich lang, komischerweise. Vielleicht gibt es mal noch ein zweites Streichquartett, wo ich dann wieder einen anderen Horizont gefunden habe. Aber in dem Zusammenhang auch Move More. Also, ich habe nicht Move More nochmal geschrieben. Ich habe bestimmte Dinge natürlich erhalten und genutzt. Aber das ist so ein bisschen das Spiel. Und das ist eben in einem Unterricht. Meine Art von zu lernen war immer, ich habe gerade die Werke von Nono, aber nicht nur, auch von Stockhausen, auch mit, die habe ich abgeschrieben. Und ich habe, damals konnte man ja die Partituren nicht so schnell kaufen. Nach dem Krieg, also in den 50er Jahren, da konnte man auch die Musik von Schönberg nicht. Da waren amerikanische Verlage. Und dann habe ich von meinem damaligen Lehrer David zum Beispiel Schönbergs Streichtrio. Ich habe einfach das abgeschrieben, jede Note angefasst. Und dann hatte ich das so vor mir. Und später kam dann eben Alban Bergs Kammerkonzert. Mehr Noten als bei Streichtrio. Und die Variante, die habe ich von total abgeschrieben. Und damals gab es auch keine Kopiergeräte, die man so rasch nutzen konnte. Da musste man in die Universität gehen. Ich habe die Originale damals an Nono geschickt, eine aus Begeisterung. Das war auch der einzige Anlass, wieso mich dann doch zum Studium gekommen hat lassen. Jedenfalls. Und das empfehle ich auch. Ich habe auch von meinen Studenten, die sitzen da 6 Wochen da und schreiben in einem Stück total. Und dann kommt der Herr Professor und sagt in 5 Minuten, was sie machen sollen. Bin ich kein Simultanschachspieler, ja. Sondern ich nehme das mit nach Haus. Und versuche mal die ersten 6, 7 Takte abzuschreiben. Dann merke ich schon ein bisschen, was so da für ein Geist herrscht. Also als Lehrer bin ich nicht besonders stolz auf mich. Und diejenigen, die ich heute noch wirklich annehmen würde, die haben bestimmt irgendwas aufgeschnappt bei mir. Vielleicht weniger technisch als vom Kopf her. Das ist der Marc-André. Da gibt es eine Menge, die sagen, ja, das kennen wir von dir, aber es ist eine völlig andere Welt. Und der andere, Pierluigi Billone, die haben mich zum Teil auch nicht verachtet, aber höflich versucht, davon wegzukommen. Ja. Sozusagen. Es gibt noch ein paar andere, aber wie gesagt, es gibt Lehrer, wir haben immer, also nicht wir, oder viele meiner Bekannten haben gespottet über die Schüler von Boulez. Sagten, das ist Boulez Limonade. Der hat dann noch mehr Vibraphone und noch mehr Harfen und so, und dann klingt es unheimlich toll irgendwie. Aber es ist ja nicht die gleiche Haltung drin.
Wie würdest du den Vorgang, wann habt ihr euch, wann hast du dich mit Luigi Nono versöhnt? Was war der Moment, beziehungsweise wann ist der endgültige Bruch entstanden? Wie du hast es jetzt quasi beschrieben, es war ein notwendiger Bruch, es war kein Bruch im Sinne eines Konfliktes, sondern es war eine Auseinandersetzung, einer Selbstbestimmung, dich quasi selbst.
Es war schlimm. Also zunächst einmal natürlich, wie ich zu Stockhausen ging. Da sagt er schon, hast du alles vergessen, was du auf Judeca gemacht hast. Und so. Als ich mobile Formen benutzt habe, er wollte, furchtbar, wie sowas. Dabei war ich ja eine Zeit lang Ghostwriter von Nono. Als Nono sich mit der Nachfolge von Cage in Europa, Heinz-Klaus Metzger, und da gab es so ein paar Komponisten, auseinander, da habe ich den Text für ihn geschrieben, weil er sagte, wieso soll ich auf Italienisch was nachher, und du musst es übersetzen, du weißt doch, was ich denke. Also ich war im Grunde total, ich habe mich auch total gekämpft fast damals. Und dann eben aber trotzdem, ich wollte diese mobile Formen probieren. Deshalb war für mich, ich war nicht gleich und so weiter. Und da war er immer, er war total misstrauisch mir gegenüber. Und sagte, ja, du bist verloren, also sozusagen. Und dann kam dieses historische Konzert, mein erstes Konzert in der Musica Viva in München 1971. Da kam die Kontrakadenz, die vorher im gleichen Jahr mit Michael Gielen fantastisch aufgenommen wurde. Das war ein Buhgeschrei im Saal, ein Buhgeschrei hinter mir im Orchester. Also ich hatte einen Toast, ich wurde getoastet per Buh.
Als du auf die Bühne gekommen bist.
Natürlich, ja. Und dann, wie gesagt, es war ein Programm, das fing an mit einem Stück. Und dann kam Boulez, Domaine, Klarinette, sehr serielle, sehr seriöse, gute Musik sozusagen. Und dann kam von Nono selbst, ein Gespenst geht um in der Welt. Das ist sozusagen die Verwandlung von ein Gespenst geht um in Europa von Karl Marx. Mit Zitaten von Mao Zedong und Che Guevara und all das. La Moncada y la Madre de la Revolución. Paff, paff. Bei der Sängerin ein Riesenapparat. Und in München, das war noch die Stadt von Franz Josef Strauß, hätte ich mal fast gesagt, Riesenbeifall, also ein Ovationsfestival. Und nachdem ich ausgebucht wurde. Und in dem, das heißt, von nachher leider wurden wir nebeneinander gesetzt. Wolfgang Fortner war der Leiter von Musiker Viva damals, nach Karl Matthias hat man, der lebte nicht mehr. Und dann sagte ich zu Nono neben mir, Gigi, heute sind die ganzen CSU-Stadträte mit Genuss den Sessel runtergerutscht, wie sie deine sozialistische Musik gehört haben. Du, kein Mensch will deine Musik hören, du bist isoliert und so weiter, schrie mich an. Gegenüber saß der Dirigent Ladislav Kupkovic, der war gerade noch aus Bratislava, Breslau, in Resten getürmt. Der sagte, nö, wir mögen dem Helmut seine Musik. Ja, du Schwein, du hast deine sozialistische Heimat verlassen und dein privates Glück. Es war so. Und irgendwann, im Laufe der weiteren Auseinandersetzung, stand er nur noch auf und schrie die in den Saal, nur ja, das sind deine Freunde, nicht meine, und rannte in die Nacht raus. Und ich habe noch die Partitur, die lag da, mit der er seinen großen Erfolg hat. Die habe ich an mich genommen und bis in den letzten Monaten noch bei mir behalten. Jetzt muss ich sie leider. Aber dann war 12 Jahre Schluss.
Wie kam es zum Wiedersehen?
Ja, ich meine, da haben viele Dinge daran mitgewirkt. Wir haben uns nach 12 Jahren, in der Zwischenzeit gab es kurz davor schon Solidarność. Nuno musste erleben, dass christliche Arbeiter sich gewehrt haben. Dann kam Ernesto Berlinguer, Compromesso Storico in Italien. Ein Kommunismus mit, ich meine, Nuno war kein Stalinist, aber er gegenüber uns Westdeutschen, wir waren da schon in den Fängen der amerikanischen Kapitalisten, ja, war er umso, er hat immer ihr zu mir gesagt, ihr Deutschen habt die Juden umgebracht, ihr Deutschen, ich doch nicht. Ihr Deutschen habt die Kommunisten umgebracht, ihr Deutschen habt den Europa mit einem Krieg verwüstet und jetzt haben wir 2 Staaten und so weiter. Und da hat er eben auf diese Weise gelernt, dass es christliche Arbeiter in Polen gab, die sich gewehrt haben. Oder das ist, und dann kam natürlich, dann kam Gorbatschow und Glasnost, Perestroika. Und es hat ihn alles verwirrt. Seine Töchter, die wollten sich, also ich kenne vor allem die Silvia, die weiß nicht mehr, wie es war, er ging ja nachher diesen Moretti, diesen Regisseur geheiratet, aber die jüngere Serena, die war irgendwo in der Drogenszene, die in der Verzweiflung war. Also der Kontakt mit seinen Töchtern, die er unendlich verehrte, war kaputt schon fast. Und natürlich mit Nuria war es auch nicht so leicht. Und all das hat ihn irgendwie, er hat mir noch gesagt, wenn du deprimiert bist, das ist nur, weil du dein noch kein sozialistisches Bewusstsein in dir aufgenommen hast. Ja. Und jetzt schreibt er mir, ich bin wieder in Krise.
Ja. Das war wann dann?
Ja, das kam dann später. Ja. Jedenfalls, da kam er dann hätte er auch nicht mehr was in Westdeutschland machen wollen. Er wollte für Che Guevara in Bolivien elektronische Musik machen, die in den Unterständen nur noch hören. Ich wusste nicht, aber tolle Musik übrigens. Immer noch unglaubliche Sachen. Und dann eben hat er wieder Kontakt gegeben. Wir waren mit dem Heinrich Strobel Studio in Freiburg. Hat er dann auch, ich weiß nicht, ob Prometheo schon anfangen, aber diese anderen Stücke. Und dann gab es einen Schüler von Klaus Huber, der in Freiburg unterrichtete, der kam manchmal zu mir, so, nur so, aus Freiburg und sagte, du, der Nono ist in Freiburg. Ich sagte, so what? Ja, er will dich sehen. Ich sagte, ja, ich will nicht. Aber wenn er nach Leonberg, wo ich wohnt, kommen will, ist er herzlich willkommen. Ich glaube, 2 Tage später kam ein Anruf. Elmo, ist Gigi, in einer Stunde bin ich bei dir. Und dann habe ich die Yukiko, meine Gattin und die beiden Töchter gesagt, mach mal einen Spaziergang. Und stand vor unserem Reihenhäuschen, das wir da gemietet hatten, wie ein amerikanischer Farmer, wenn die Indianer da kam er an mit seinem Alfa Romeo und kam auf mich zu und ich sagte, du warst ganz gemein zu mir. Elmo, ich war zu streng. Ich sagte, komm rein. Das war die technische Versöhnung. Und da habe ich erfahren, dass er sich in der Zwischenzeit vom Südwestfunk die Tonbänder von Tanz mit Deutschland Lied hat kommen lassen. Er war immer noch interessiert. Und dann war es, soll man sagen, eine Freundschaft. Auf Augenhöhe, wer du willst.
Ich habe gehört, es ist schon erschienen oder kommt der Briefwechsel Nono Lachemann ist in Arbeit? Oder
ja, der ist schon längst. Er ist erschienen. Es gibt den Musikwissenschaftler in Köln, Rainer Nonnenmann. Also Nono und Lachemann gibt Nonnenmann. Ja. Das ist ein Buch, das ist spannend, dramatisch. Weil es nicht nur einfach unsere Beziehung, es ist nur Briefwechsel. Die ganzen Geschichten drumherum, einschließlich der Krisen, die Nono hatte, weil die zum Beispiel die sowjetischen Komponisten, die nicht aufgenommen wurden in den sowjetischen Komponistenverband, weil sie formale Musik nach deren Vokabular schrieben. Also das war die Kubai-Fragu-Bedolina, das war Smirnov, das war Denisov, diese Leute. Und es gibt einen Brief in diesem Buch, weil der sowjetische Komponistenverband war in Venedig bei Biennale eingeladen, natürlich ohne diese Komponisten. Und dann haben diese nicht eingeladenen gegenüber auf der Giudecca ein Festival gleichzeitig gemacht und haben Nono eingeladen, rüberzukommen. Nono hat abgelehnt. Es gibt den Brief, wo Bert dabei. Aber nicht er, einer schreibt, lieber Nono, ich habe 7000 Kilometer zurückgelegt aus Sibirien, um zu dir in Moskau zu kommen und dich zu sehen. Und du kriegst den Weg nicht fertig von der Giudecca rüber auf die andere Seite des Kanals. Und der Schlusssatz heißt, Gigi, du liebst die Menschen nicht. Und eine schlimmere Ohrfeige könnte sich der Gigi nicht vorstellen. Er wollte wirklich etwas für den Menschen. Immer wieder Mensch, diese Mittelpunkt. Also das ist schon spannend. Es gibt auch auf Italienisch inzwischen den Briefwechsel, weil unsere Briefe waren auch zum Teil bei mir in schlappigem Italienisch, bei ihm in Spanisch, schlappigem Deutsch. Und die hat der Herr Nonnenmann leider verschönert. Ja. Die müssten eigentlich genauso hilflos notiert,
wunderbar
formuliert sein.
Verschönert. Darf ich dir einen Begriff vorlegen, den ich jetzt mal so ganz unbedarft, kannst du ein bisschen referieren, was ist Schönheit? Schönheit ist halt immer wieder das Wort, das ist doch nicht schön oder das ist schön oder es soll schön sein oder so. Kannst du für dich selber oder für mich als Laien quasi einmal erklären, wie ich den Begriff Schönheit denken könnte oder wie man ihn denken kann?
Ich weiß nicht. Also ich habe ihn auch ab und zu benutzt und missbraucht. Es ist schön, dass wir zusammensitzen, ja. Sehr schön. Wir sagen so die ganze Zeit schön. Schon mal eine völlig sinnlose Umgang mit diesem Begriff. Der Begriff hat doch etwas zu tun, dass wir in irgendeiner Form eine Erfahrung machen, die uns über unseren Horizont vielleicht genussvoll hinausführt. So. Und da er in der Gesellschaft permanent mit Kunst in Verbindung gebracht wird. Ich meine, der wurde auch schon bei Kant und bei Hegel, wird der Begriff auch in diesem Sinne als sinnliches Erlebnis, sinnlichen Genuss. Aber sinnlichen Genuss habe ich auch bei Spaghetti. Ja. Das war also unfair. Na jedenfalls, ich habe damals in der Städter Studentenbewegung, wo ich auch immer erfuhr, dass meine Musik hässlich sei. Und dass ich stolz drauf sei, dass es hässlich ist. So. Da habe ich gesagt, Schönheit ist Verweigerung von Gewohnheit. Und das wurde dann ab und zu auch völlig falsch wiedergegeben. Dass ich hätte gesagt, Schönheit ist Verweigerung von Genuss. Also es gibt Leute, die können Genuss und Gewohnheit nicht trennen. Das heißt, es ist der Spießer. Für den, der genießt das, die Gewohnheit. Wir leben sozusagen im Gefängnis unserer Gewohnheiten. Und wir merken nicht, dass es ein Gefängnis ist. Ja, wir müssen darüber hinaus. Ja. Und dann gibt es beim westlichen Dingen auch dieses Interesse an anderen Kulturen. Das heißt, wir essen auch gerne Reis auf Japanisch und so. Das sind alles nur westliche Vorstellungen, mal auch mal was Lateinamerikanisch und so weiter. Der Begriff des Schönen ist für mich, wenn er in der Kunst eine Rolle spielen sollte, nicht trennbar von dem, was mir Luigi Nono mit dem Wort Geist gesagt hat. Und jetzt gibt es bei mir eine Sammlung von Texten, die habe ich dann in Überschrift Kunst als geistvoll beherrschte Magie. Musik geht nicht ohne Magie. Also wir können auch mit 5 Staubsaugern Musik machen, aber da schauen wir, aha, und so. Magie heißt in diesem Fall, ich benutze ihn auf meine Weise. Also es gibt Leute, die reden von anderen Kulturen, mit Magie, die magisch gelernt sind. Miteinander erfüllt sein von einer Kraft. Also Magie können wir kaufen. Jedes Fußballspiel, Weltmeisterschaft, Endspiel, hat eine magische Ausstrahlung. Alle sind miteinander, der eine ist Professor und der andere ist Autohändler, der dritte ist Prokurist und alle sind nicht mehr Professor, alle sind jetzt gebannt von einer Sache. Das habe ich als in der Zeit der Nazis erlebt. Also die Sportpalastrede von Goebbels, das war eine magische Veranstaltung. Alle waren nur noch, wollten den totalen Krieg. Das stimmt doch natürlich, die waren einfach außer sich. Und diese Form, aber jetzt eben vom Geist beherrschte, das heißt reflektierte, noch einmal, nicht die Gehirnzellen abschaffen. Also ich habe immer wieder das Beispiel Stalingrad, da war ich als 7-Jähriger und erlebte, wie da wahrscheinlich Goebbels wird es gewesen sein, die Angehörigen beglückwünscht hat zum Tode ihrer Kinder, für welche große Idee sie gekämpft haben. Und dann kam die 5. von Beethoven. Und ich war mit 7 Jahren, ich wollte sterben für den Führer. Ich war ein echter Nazi sozusagen. Ging nicht anders. Diese Form von Beherrschen, die wir heute überall, wir haben ja heute eine Art von Demagogie, welche die Demokratie total entwertet. Demagogie setzt den Bürger voraus, der noch zu denken fähig und bereit ist. Und insofern gehört der Begriff Magie in Musik mindestens dazu, aber er muss eben vom Geist beherrscht sein. Ja. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein Glückserlebnis. Denn ich merke, dass ich noch viel mehr Möglichkeiten habe. Ich entdecke mich selber. Deshalb sage ich auch immer wieder, wenn ich gehe in ein Konzert und sage, das Stück war schön oder war nicht so schön und so. Interessiert mich überhaupt nicht, der Begriff. Schön, natürlich, was heißt schön? Und dann sage ich, ja, unerträglich. Oder die reden dann meistens nur noch in gastronomisch, das war ein Leckerbissen, ja. Also die kleine Nachtmusik, da, das ist ein Ohrenschmaus. In der Weise wird heute die Musik verhandelt. Ja? Auch von den Veranstaltern. Bei Ravel kann der Ton einem auf der Zunge das ist furchtbar. Aber wenn wir immer meinen, wir müssen, und dann kommt der Begriff des Hörens und des Zuhörens, da wird auch alles verwechselt. Ich bin inzwischen der Meinung, es gibt einen Begriff, den ich viel wichtiger finde als Beobachten. wenn ich beobachte, urteile ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Eroica besser ist als die 9. von Beethoven. Quatsch! Ich weiß auch nicht, ob der gestrige Sonnenuntergang besser war als der von heute. Wir beurteilen dauernd Sachen, ja, die sich dem entziehen. Und Kunst entzieht sich dieser Art von Beurteilung. Ich weiß auch nicht, ob Bach besser ist als Händel. Oder dann kommt noch der Begriff, also jetzt, wenn ich schon ein bisschen abschweife, ich bin dauernd Kollege. Mir schrieb neulich Kentner gar nur, dass er gerade in Florenz meinen Kollegen Bach aufführt. Kollegen, ja. Taschendiebe, sind das Kollegen? Oder Sexverbrecher, sind das Kollegen? Kollege kommt gleich, ja. Also das ist eine Dienstleistung. Kunst als Service, als Dienstleistung, das ist schon mal eine Art von offenbar nicht zu umgehender Gebrauch. Also die ganze Wirtschaft, wirtschaftliche Interesse an Kunst ist in diesem Sinne orientiert. Und ich habe neulich auch gesagt, der Schubert ist heute ein Wirtschaftsfaktor. Geld umsetzen. Ja. Er hat das Geld nie gesehen. Ja. Und diese ganzen Komponisten, wenn sie nicht irgendwann mal auch zugeschlagen haben oder konnten. Also in diesem Sinne, dieser ganze Begriffapparat, der muss weg. Und dann kommt der Moment des Beobachtens und des Denkens. Aber Denken als Genuss, noch einmal sich erinnern oder einmal an sich, seine Möglichkeiten entdecken. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die mich total in gewisser Weise verändern. Vielleicht ein Stückchen sogar befreien von all meinen schlechten oder guten Gewohnheiten.
Ich glaube, ich habe von dir den Satz gehört, Kunst als Aufforderung des nochmaligen Durchdenkens. Ich glaube, so formulierst du es im Film. Nee,
Aufforderung als Einladung. Als freundliche Einladung.
Freundliche Einladung ist auch noch schöner. Wir haben jetzt schon, es sind ein paar Mal, hast du es immer wieder mal angeschnitten, du bist 1935 geboren. Wie würdest du diese Zeit beschreiben in der Bewusstwerdung deiner Umgebung, der dazugehörigen Geschichte? Wie hat sich das für dich, wie hast du das durchdacht, durchlebt, empfunden. Diese Zeit, also klar, du hast es so beschrieben, du sitzt an diesem Radioempfänger und hörst irgendwelche Reden und dann kommt plötzlich Beethoven und dann ist es 1945 und dann ist, du hast mal erzählt, du kommst aus diesem Tunnel, mit dem du regelmäßig mit deiner Familie, mit der Mutter reingerannt bist, um von den Bomben und dann kommst du wieder raus und es riecht etwas seltsam und du kannst bis zum Bahnhof gucken und dieser Anblick dieses Ruinenmeeres plus die Jahre darauf, die Erfahrung zu machen, da wurde etwas, Begriffe wie Holocaust, wie Weltkriege, Hitler, die gesamte Geschichte plus aber auch das Erwachen einer anderen Gesellschaft. Kannst du das beschreiben oder könntest du, gibt es da Merkmale oder wie ist das bei dir passiert?
Also Mensch, wir alle waren ja mal Kinder. Ja. Das heißt, wir wollen spielen. Wir wollen auch miteinander fröhlich. Also das wollen wir nicht, das sind wir dann halt. Ja. Oder auch schlecht gelaunt oder irgendetwas. Ich habe überhaupt nicht über so viel über das Dach gedacht. Für mich war klar, die Deutschen, die sind die besten Soldaten, so habe ich es gelernt. Ich bin als ich in der zweiten Grundschulklasse war, da wurden wir alle evakuiert wegen der Luftangriffe. Da war ich eine Zeit lang in Metzingen bei einer Tante und wenn ich in die dortige Schule ging, musste ich immer an einem Parteikasten der NSDAP vorbei, der war ein Kupferstich von lauter Kindern, die waren alle nackt und weinten. Und ganz vorne war eine Art Taufbecken, da standen zwei Herren mit Spinatlöckchen und krummer Nase, war ja klar, was das von der Rasse war, und die haben die so seitlich aufgeschlitzt. Ich lebte dauernd mit der Angst vor den Juden, so wie vor irgendwelchen schrecklichen Tieren. Ja. Und wir wussten, wenn wir den Krieg nicht gewinnen, dann sind wir denen ausgeliefert. Das, so wurden wir erzogen. Ja. Und wir wollten natürlich spielen. Wir haben Krieg gespielt. So, da gab es so Schlachtfelder. Und meistens, die Weißen waren die Deutschen und die Schwarzen waren entweder Engländer oder so. Mehr habe ich nicht gedacht. Und darüber hinaus haben wir gebetet. Immerhin, mein ältester Bruder, also ich bin der 6. von 8 Kindern, der älteste Bruder, der Ulrich, der war 18 Jahre alt. Ich habe ihn mal besucht, da war er Flakhelfer. Also wir wussten, es gibt Krieg. Krieg war aber irgendwie was ganz Spannendes. Ja. Tolles, so, ja, wo man immer siegt. Ja. Und er kam dann, wurde Soldat, wie der nächste Bruder auch, die wurden beide Soldaten. Und mit 18 Jahren, ich glaube, in der Woche der Kapitulation haben sie ihn noch in Nimwegen zum Gegenangriff kommandiert, war tot. Ja. Also meine Mutter hat ein Jahr lang eigentlich nur noch geweint. Die hatte dann auch so. Das war der Raum, und wir waren privilegiert, wir hatten einen Garten, wir haben die Umgebung, da gab es Obst. Also ich habe Schwimmunterricht genommen, aber nicht bezahlt, sondern Obst dafür. Okay. Das war die Zeit, und dann habe ich natürlich, ich habe eine Menge gelesen, auch technischer Dinge und so, und aber der Horizont war eng, ist ja klar. Also, der hat mich aber auch gereicht, ja. Und da gab es natürlich Freunde und ihre Eifersuchten und so in diesem Alter schon. Also darüber hinaus, ich bin evangelisch, natürlich bin ich evangelisch so, mit so vielen Geschwistern, aber Pfarrhaus, wir wussten sowieso, auf dieser Erde ist nur vorwiegend vorläufiges Dasein. Ja. Wir haben ja keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und so. Und ich hab den Krieg auch noch als Kind erlebt, wie das anfing. Da wurden nämlich die ganzen Kirchenglocken heruntergenommen und die haben noch einmal geläutet. 5 Glocken in Gablenberg bei Stuttgart. Und meine Mutter stand da und hat geweint. Also ich habe permanent von dieser Angst und sowas mitgekriegt. Aber wir wollten einfach nicht angstvoll sein. Wir wollten spielen. Das war viel gute Freunde haben und so. Und dann eben Währungsreform, dann kam ich nach Tuttlingen und da habe ich schon angefangen, ich habe relativ spät angefangen, Musik zu machen. Klavier zu spielen, und da hatte ich eine fantastische Lehrerin, eine Komponistin damals, immerhin. Und dann habe ich auch versucht zu komponieren, für Klavier oder von meiner Schwester, die Geige spielte. Und ich habe im Chor gesungen. Und da habe ich etwas erlebt, dass man miteinander dasteht und singt. Und da ist ein Raum voll mit Klängen. Also das war Gumpelsheimer, alle diese vorbachischen Sachen. Ich habe dann bei der Matthäus-Passion den Knabenchor mitgesungen, O Lamm Gottes unschuldig. Und das hat mich unheimlich gepackt, ja. Man miteinander etwas auszuführen und diese, was ich auf dem Klavier als Dreiklänge spielen kann, aufzuschreiben, und dann wird das ausgehalten, die bleiben stehen. Jedenfalls, da fing ich plötzlich an, dass das man eine Art Macht gehabt, ja.
Der Impuls zu komponieren, wo kann man den verorten dann?
Beim Klavierspielen.
Früh als Bub, als Junge, plötzlich dieses Bedürfnis, etwas herstellen zu können oder etwas klanglich formulieren zu können? Oder wie?
Auch ein bisschen was auf andere beeinflussen zu können. Ja. Also ein Chor, der ist ja sinnlos, wenn nicht da Leute davon gepackt werden. Ja. Das war damals diese Vorbachsche Musik bis hin zu Bach. Ja. Und die Bach-Choräle. Und mein Vater war hochmusikalisch. Er hat bei den Chorälen, die ein Komponist wie Bach wahrscheinlich relativ schnell schreiben musste, der stand da und hat geweint. Also Musik war damals, gerade in dieser Umgebung, mit Gewalt drumherum, irgendetwas jenseits von dem und zugleich, was uns, was mich, ich habe mich gepackt hat. Ich habe relativ spät und dann natürlich Klavier spielen, ich etwas hinschreiben und der andere muss das spielen. Dann habe ich gemacht. Ja. Andere machen es vielleicht mit anderen Dingen, das hat also einen gewissen Stolz dabei. Ja. Und dann, wir sind dann damals nach der Währungsreform, da war ich 13, 12 Jahre alt. Und da gab es keine. Früher habe ich immerhin in Stuttgart, da gab es Konzerte. Ich habe, das war dann später, ich habe Hinde mit gehört. Ich habe Wilhelm Furtwängler erlebt, live in Stuttgart. Und in der und da kam Elinei, die Witwe Beethovens, ja. Und so Rosel Schmidt, all die, ich war an diesen Konzerten, aber selber hatte irgendwie einfach nur miteinander, plötzlich sind wir alle miteinander gepackt und klatschen waren natürlich so. Dann in Tuttlingen an der Donau, da gab es eben nur ab und zu einen Besuch des Reutlinger Konzertes. Die haben ziemlich liederlich gespielt, immer Stücke in E-Moll, aus der Neuen Welt, von Dvorak, Tschaikowski, Fünfte, Brahms, Vierte, immer für E-Moll. Ich habe dann eine Symphonie in E-Moll komponiert. Ich habe auch von meiner Klavierlehrerin die Neunte von Beethoven als Partitur bekommen. Und da stand im Titelblatt drin, hat er mir reingeschrieben, ja, von oben muss es kommen, das, was das Herz treffen soll. Sonst sind so Noten Körper ohne Geist. Ich glaube, da habe ich das Wort zum ersten Mal bekommen.
Benutzt Noten oder ohne Geist.
Ja, so hat habe ich noch bei mir, das sind kostbare Dinge natürlich. Und das war dann aber auch die Zeit, also irgendwann kam ja dann die Wiederbewaffnung, politisch so, um uns rum. Ich war in Tuttlingen, mein Vater war relativ gleichgültig, aber er war in der bekennenden Kirche. Er hat abgelehnt, seine Ergebenheitsadresse für Adolf Hitler zu unterzeichnen und dem haben sie dann das Gehalt halbiert, ja, aus dem Grund. Aber er hat ja 8 Kinder, also den konnte man nicht so ohne weiteres zu bestrafen und so. Und dann eben, aber im gleichen Haus, aber das jetzt schweife ich schon ein bisschen ab, da wohnte eben das Ehepaar Enslin mit 6 Kindern.
Über euch?
Unter uns.
Unter euch.
Ja. Helmut Enslin und die Ilse und das zweite Kind war die Gudrun. Ja. Die war 4 Jahre jünger als ich, so alt wie meine jüngste Schwester, die sind zusammen zur Schule gegangen, haben miteinander Geigenunterricht genommen und wir haben auch mit ihnen mal im Hof gespielt, ja, und sowas, vielleicht Ball oder sowas. So arg habe ich Mädchen nicht interessiert, aber ich war fähig, ein Klavier spielen zu können. Ich konnte die Aleturka von Mozart alleine spielen. Dann musste ich in das Zimmer kommen und musste denen am Klavier was spielen. Dann waren sie geschwärmt. Ja, gut. Aber das war die Zeit, wo ich die Gudrun noch als die praktizierende Christin erlebt hatte. Und ich habe sie eigentlich fast verachtet. Mich haben lieber die neuen Krimis oder sowas interessiert. Und da kam schon so etwas wie nicht richtig politisches Bewusstsein auf. Ich habe nur bemerkt, eben Enslin war total engagiert. Es gab da, ich habe jetzt vergessen, wie diese heißt, die nicht mehr bekennende Kirche. Also mein Vater war Leibwache von dem damaligen Landesbischof Wurm in Württemberg. Ja. Die waren ja alle Gegner vom System, also nicht jetzt mit den deutschen Christen. Die waren nachweisen konnten, dass Jesus Christus kein Jude war, ja, ein Armenier war. Quatsch. Egal. Na jedenfalls, ich habe schon bemerkt, da gab es eine Art Protest gegenüber. Mein Vater war kritisch gegenüber Adenauer, genauso wie kritisch. Aber er war stolz auf, Warschau war so ein Liberaler. Ja, so. Eugen Gerstenmeier war der Bundestagspräsident. Und Simpfendorfer war mein, später wurde dann, ich nach Lelberg, mein Direktor. Also das war die Zeit und da habe ich diese Symphonien, diese ganzen Werke sind weg. Die wurden mir bei irgendeinem Umzug, wurde mir mal die Kiste mit meinen gesammelten Werken. Ich habe auch Unterricht genommen, Kompositionsunterricht. Das war, der hieß Helmut Degen. Der war ein Nazi und hatte Probleme. Der wohnte nur noch in einer Garage mit einer Familie und der war froh, wenn ich Das war in Trossingen, wenn ich mit dem Fahrrad nach Trossingen fuhr und 20 Deutsche Mark mitbrachte für den Unterricht. Ja. Ich habe ihn nicht weiter erwähnt. Der hat am Grunde einfach nur mich permanent gelobt, weil er wusste, dass ich dann nochmal komme. Nehme ich an. Aber ich weiß nicht, wie wichtig das alles jetzt ist. Jedenfalls, nachdem kam wieder die Rückberufung nach Stuttgart und da habe ich dann, da war es für meine Eltern klar, dass ich Musik studieren wollte. Mein Vater hat gehofft, ich werde Organist oder Kirchenmusiker. Und ja gut, ich habe Orgelspielen auch gemacht und Gottesdienste begleitet und so. Aber dann das war in Leonberg, wo wir wohnten, von da aus kam ich immer nach Stuttgart in die Musikhochschule. Und da fing eben das an, dass ich Stücke, ja, und schon in Stuttlingen, da war ja Donaueschingen nicht so weit. Also ich habe damals, 1954, da war ich 18 Jahre, da habe ich Cage erlebt und dachte, die Welt geht unter, ja, mit Judo.
Wie bist du nach Donaueschingen? Dieser Punkt zu sagen, ich fahre da mal hin, da ist, wie hieß das? Das hieß schon Tage der neuen Musik? Oder du hast einfach gedacht, du fährst da mal hin und.
Ach, da kam die Presse, ja, das. Und dann, ich habe auch inzwischen, es gab von dem Verlag Schott eine Monatszeitschrift, ja, da kamen die Dinge alle vor. Da habe ich schon gemerkt, ich bin sehr einseitig ausgebildet bei Johann Nepomuk David. Das waren dann aber, war Werner Egk, übrigens auch ein alter Nazi. Und so Leute. Und dann war natürlich immer noch gegeben, ich habe einmal, Radio war für mich ganz wichtig geworden. Und einmal kam die Turangalila-Sinfonie. Die hat der Hans Rosbaut, hieß er, dirigiert in der Anwesenheit von Messiaen in Baden-Baden. Und da dachte ich auch mit den elektronischen Geräten, also die Wesen, die Wellen, ich habe den Namen jetzt vergessen. Die hatten da elektronische Instrumente dabei, ja klar. Und das war für mich unheimliche Musik, ja. Ich kam da nicht ran. Ich habe gleichzeitig übrigens Gershwin und Rachmaninoff kennengelernt und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Aber ich möchte, da ist noch etwas ganz anderes. Das war dort und eben Cage.
54, vielleicht kannst du das...
Ja, 54, das war eine Matinee. Ich glaube, im gleichen Jahr hat Stravinsky nach Argon dort dirigiert. Natürlich mit Hilfe des Orchesters. Und nachher kam übrigens, um Donaueschingen zu erwähnen, da kam eben die Variante und da kam von Hans-Werner Henze Nachtstücke und Arien nach dem Text von der Ingrid
Bachmann.
Ingeborg Bachmann. Und da hat sich auch schon wieder die Moderne gespalten. Ja. Also Henze war ein bürgerlicher, neoromantischer Komponist in den Augen. Und Leute wie Stockhausen haben das total verachtet. Aber eben...
Aber Cage.
Und Cage 54, aber das hat kein Mensch ganz ernst genommen. Niemand hat sich aufgeregt.
Was ist passiert? Du kommst in die Matinee?
Ja, natürlich kam ich mit der Nähe. Das war für zwei Klaviere und da... Es kamen zwei Herren in vornehmem Smoking und krochen unter den Flügeln rum, schlugen da unten rum und hatten so Pfeifen im Mund, wenn sie reinbliesen, gingen die auseinander. Die Leute haben gelacht und es war für sie unerträglich. Das war Musik von, der ist glaube ich so alt, der war so jung wie ich, Christian Wolf. Wolf, genau, Earl Brown. Und dann eben... nicht Jimmy Tation, das war viel später. Aber eben die Werke von Cage, ja. Und das war eigentlich keine Musik, das war ein reiner Missbrauch von Instrumenten. Ja,
so. Und auf dich?
Ja, eben. Und, ich war im Gefängnis von Johann Nepomuk David sozusagen, ja. Ich sagte nur, das ist so irgendwo das Ungeheuer von Loch Ness. Wir leben zwar hier, aber wir wissen, da gibt es noch irgendwas ganz Schreckliches.
Aber es ist ein Startpunkt einer, so wie wir das ein bisschen besprochen haben, dieses Durchdenkens oder plötzlich eine Erfahrung machen.
Ja, das war für mich, ich war, wie gesagt, man will nicht einfach gleich raus aus diesem Uterus, in dem man da lebt. Ja.
Und aber die Auseinandersetzung.
Ja, mein Lehrer David damals, der sagte, das ist, können wir vergessen, das vergeht wieder so. Irgendwo müssen die halt spinnen, nachdem die Amerikaner kommen. Die sind eh verrückt. Und so habe ich mich auch direkt abgefunden. Und erst in der Zeit habe ich ja dann eben bei in der Musikhochschule angefangen, wo wir uns die drei Einigkeit von Melodie, Harmonie und Rhythmus ans Herz gelegt wurde. Aber eben die Neugier ist halt groß. Und dann hatte ich eben Stipendien. Also mein Vater, der war nicht reich natürlich, der war froh, wenn ich das Studium rasch abschließe. Gegen das Stipendium konnte er sich nicht zu wehr setzen. Und das habe ich benutzt, um Studienstiftung natürlich. Und dann eben Darmstadt und später auch Nono. Das waren alles Möglichkeiten.
Da schließt sich der Kreis. Helmut, bevor wir zum Ende kommen, noch ein kleines Stichwort. Und am Ende wollte ich dich bitten, ich habe dich erlebt in einem Gespräch nach einem Konzert, wo du plötzlich ein Gedicht zitiert hast.
Ach, ich weiß schon, was du meinst.
Genau. Und das wird, aber bevor wir da hinkommen, vielleicht noch einen kleinen, ganz kleinen Ausflug in einen Begriff, den ich die letzten Tage auch öfters von dir wieder gehört habe und den du, glaube ich, auch in dieser Dokumentation in der ARD erwähnst, das, ich sag's mal so, erstmal als Adjektiv heiter. Als Haltung oder als, kannst du zwei Sätze sagen zu dem Grundzustand des Heiterseins ist es eine Annahme, ist es ein Wunsch oder ist es etwas, was sich wieder einstellt oder ist es auch eine Sichtweise, die auch anderes erlaubt, aber man geht erstmal heiter ins Spiel. Also was könnte es damit auf sich haben?
Also es gibt einen anderen Begriff, wo man immer meint, die neue Musik, mir wird es schlecht, wenn ich das selber ausspreche, die schafft es nie, heiter zu sein. Die schafft es nie, fröhlich zu sein. Oder gar lustig. Ja. Na, vielleicht lustig im Sinne von Spaß. Zum Spaß kratzt man auch mal auf der Rückseite von einem Geigenrücken und so. Also, das ist wieder so ein Begriff, Spaß. Ja. Also ich habe ja inzwischen, ich rede immer von der Spaß- und Spießgesellschaft, in der wir leben. Ja. Was man alles unter Spaß versteht, ist kein von Jugendverbot.
Aber heiter ist ja...
Und jetzt kommt der Begriff, ja. Also meine Musik ist überhaupt nicht lustig. Ich meine, ja, der hat Humor, der Lachenmann. Humor ist das billig, also ich brauche keinen Humor. Humor ist lachhaft, sagen wir mal so. Ich kann den Humor nicht ernst nehmen, ja. Das kennen Leute wie Kagel, der war völlig humorlos. Aber er hat tolle Humorsachen inszeniert. Und der Begriff des Heiteren, es gibt ja diesen Begriff bei Schiller. Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Der Begriff heiter heißt, hat etwas mit einer gewissen Befreiung zu tun. Und auch, dass man über den Dingen steht, mit allen, ohne die Probleme zu vergessen. Ich hatte einmal die Aufforderung von Michael Gielen, dem ziemlich oft, manchmal sehr finsteren und aggressiven Dirigenten, seine Laudatio zu seinem Siemenspreis. Dann habe ich auch am Schluss gesagt, ich wünsche ihm ein bisschen Heiterkeit. Aber ich weiß schon, das kann ja heiter werden. Ja, der Begriff heiter schließt die Katastrophe überhaupt nicht aus. Also beim nächsten Nuklearangriff, das kann ja heiter werden. Ja. Wir haben die deutsche Sprache ist fantastisch. Ja. Den kann man überhaupt nicht übersetzen. Ja. Das ist so wie der Begriff, es gab noch, wenn man schon von diesen Vokabeln ausgeht, Henze, der meinte, sie sagte zu mir, sie haben keine Ahnung, wie man beim Komponieren einfach happy ist. Ja, und da habe ich gesagt, ja, sie haben recht, aber ich war glücklich. Und ich glaube, Beethoven war, happy war der doch nicht. Und dann denke ich halt an Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Ja, der Begriff glücklich, man kann ihn schon versuchen zu übersetzen. Aber wie gesagt, ich bin totaler Fan von der deutschen Sprache. Die hat immer wieder solche Begriffe, die man nicht übersetzen kann. Auch zum Beispiel der Begriff des Eingriffs. Also ich mache irgendeine Sache, die ist völlig intakt, aber der Komponist, auch in dem magischen Zustand, ein Eingriff, der zerbricht vielleicht den Zauber, aber er setzt das Denken in Gang. Also wenn man mitten in einer Aufregung oder einer Angst nochmal drüber nachdenkt, das ist ein Prozess, den können nur menschliche Geister schaffen. Ja. Also da kommt der Begriff heiter drin, in dieser Umgebung. Ich glaube, Mouvement ist heiter. Ja. Mit bösem Gesicht. Oder also wobei ich nehme den Begriff sehr ernst.
Mouvement, genau, heute Abend spielen wir Mouvement. Eines der meistgespieltesten Stücke des Ensemble Modern. Das ist wahrscheinlich eines der Werke, das wir am meisten aufgeführt haben. Bevor wir dieses Gespräch, für das ich mich herzlich bedanke bei dir, Helmut Lachemann, möchte ich dich bitten, einen Text zur Lage zu. Aber ich glaube, wir haben kurz, ich hab mir das gewünscht und ich wollte dich fragen, ob du zum Ende unseres Gesprächs diesen Text rezitieren möchtest.
Ich müsste es eigentlich kombinieren. Ich hatte fast eigentlich vor, ich muss ja wahrscheinlich mich heute Abend noch bedanken, dass ich den auch noch einmal, weil er ist, aber das ist der andere Text, der dazugehört ist, von Thomas Mann. Ich war 1955, da wurde ich später 20, 19 Jahre alt. Und in der Stuttgarter Oper hat Thomas Mann, das war das Jahr, in dem er nachher gestorben ist, im gleichen Jahr, das zum 150. Todestag von Friedrich Schiller eine Rede gehalten, die er nachher nochmal in Weimar gehalten hat und die man inzwischen in ihrer ausführlicheren, fast doppelt so umfangreichen Form als Versuch über Schiller, ich glaube im Fischer Verlag, jederzeit kaufen kann, mit einer CD, wo die Rede drin gehört werden kann, vielleicht gekürzt. Und nun kann ich jetzt nicht über Schiller viel reden, aber Thomas Mann hat das, ich fand die unglaublich toll, spannend und auch heiter auf eine gewisse Weise. Und eben dann gesagt, was kann Schiller uns geben? Und er meint, das Vitamin Schiller wäre sehr nützlich. Er spricht von einem Kulturschwund. 1955, wohlgemerkt, da gab es noch kein Facebook und diesen ganzen Kram der Verblödung. Ein Kulturschwund, ein wunderbares Wort von Thomas, kann nur von Thomas Mann kommen, natürlich, der beängstigt. Und dann sagt er in dem Zusammenhang, unterm Ausstoßen technischer und sportlicher Sensationsrekorde taumelt eine von Verdummung trunkene Menschheit ihrem schon gar nicht mehr ungewollten Untergange entgegen. Wir sollten den mal nicht vergessen, diesen Satz. Ja. Ich glaube, er ist nicht nur prophetisch, er war sehr realistisch. Ja. Damals schon. Ja. Und dann sagt er, ja, was soll ich denn noch als Komponist machen? Ich kann mich doch dann, dass ich dich da anschreibe, ich warte, guck dir auf ein Notenpapier und wir flüchten uns in die Musik. Ich habe ja auch ein paar Mal gemeint oder denkst immer noch, was wir heute Kultur nennen, das ist der Sand, in den der Vogel Strauß seinen Kopf steckt, weil er die Gefahr sehr wohl spürt. Also unsere Gesellschaft benutzt, um mal die Angst zu vergessen, die sie irgendwo vielleicht verdrängt, aber die immer da ist. Wir gehen sie in Konzerte. Also, das darf man nicht laut sagen, weil die ist sowieso bedroht. Ja. Aber das ist die Geschichte. Ja. Und in der Hinsicht sitze ich da und schreibe Musik. Und da habe ich bin ich zu Wilhelm Busch geflüchtet. Aber ich zitiere das wahrscheinlich ungenau. Sitzt ein Vogel auf dem Leim, er flattert sehr und kann nicht heim. Ein schwarzer Kater schleicht herzu mit Krallenscharf und Augenglu. Und an dem Baumstamm immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, wenn der so ist und jetzt mich doch der Kater frisst, so will ich keine Zeit verlieren, will nochmal fröhlich jubilieren und lustig zwitschern wie zuvor. Der Vogel scheint mir hat Humor. Also da kommt der Begriff Humor natürlich doch wieder. Aber er ist, glaube ich, in diesem Kontext was anderes.
Herzlichen Dank, Helmut Lachemann.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.